Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM, die 102,6, Montag bis Donnerstag, wie immer auf diesem Sendeplatz, mit einer neuen Ausgabe unserer Sendung Plattform. So ist das dann auch heute wieder. Mein Name ist Michael Trost an der Moderation und heute haben wir ein Thema, das aus dem Bereich, ich sag mal, der Bildung kommt, auf der anderen Seite aber auch was mit Job und mit Jobperspektiven vielleicht zu tun hat. Wir sprechen über Startups, wir sprechen über das Startup-Sender an der Technischen Hochschule Ulm und ich begrüße den Leiter des Setting Startup Senders und Professor und Dozenten an der Hochschule, Technischen Hochschule Ulm, und das ist der Professor Dr. Steffen Reik. Steffen, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag bei uns im Radio.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein kann.
Ich freue mich auch, dass du da bist und wir zu diesem spannenden Thema eine Stunde heute ein bisschen mehr erfahren können. Und wir haben schon gesagt, du bist Dozent dort an der Hochschule, bist gleichzeitig auch der Startup-Center-Leiter. Aber bevor wir zu all dem, was du dort an der Hochschule machst und seit wann und wie und wo kommen, würde ich sagen, wir machen so eine kurze Vorstellrunde für die Hörer, damit die Hörer auch wissen, wer ist der Steffen Reik, was ist so einfach dein Hintergrund und alles, du weißt schon, was so die Hörer vielleicht interessieren könnte, was man über den Steffen wissen muss.
Okay, gut. Also dann, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich echt sehr. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin 40 Jahre alt, komme östlich aus der Nähe von Stuttgart, so Backnang-Waiblingen die Ecke. Das kennt vielleicht oder kennen sicher einige der Hörerinnen und Hörer. Ich habe eine kleine Tochter, die ist 2,5 und ich bin jetzt seit knapp 4 Jahren in Ulm und Professor an der Technischen Hochschule für BWL und für VWL und Unternehmensgründung. Und ursprünglich habe ich mal BWL studiert in Mannheim. Ich hatte einen Zivildienst gemacht im Rettungsdienst in Heidelberg und dann in dem Bereich namens Spieltheorie promoviert. Das war damals,
Spieltheorie? Mhm.
Ja, genau. Das ist ein Teilbereich der Volkswirtschaftslehre, im Bereich, also Mikroökonomik. Das befasst sich mit eher komplexen Märkten, die man dann versucht, mit Hilfe von Mathe im Endeffekt zu erklären.
Ja.
Und war sehr spannend. Bin dann in die Wirtschaft gegangen. War dort 6 Jahre lang in einem großen Familienunternehmen und habe zuletzt dann 3 Jahre lang ein Unternehmen geleitet als Geschäftsführer, die Transmed in Regensburg, bevor ich dann hier an die Technische Hochschule gekommen bin.
Das heißt, du hast auf jeden Fall eine Berufserfahrung, ist nicht so wie vielleicht bei anderen Leuten, die so der Theorie oder der Lehre verhaftet sind, dass man sagen könnte, selber noch nie gearbeitet, aber die das Wissen weiterreichen wollen. Nein, bei dir ist das nicht so. Du hast selber schon also eine profunde Erfahrung, auch insbesondere auf das, was du dann heute lehrst.
Ganz genau. Also diese Arbeitserfahrung ist das, was man auch häufig an den Fachhochschulen findet. Die Technische Hochschule Ulm ist ja eine Fachhochschule. Da kommen die Leute aus der Praxis, die müssen Arbeitserfahrung mitbringen. An der Universität ist es wirklich stark die Theorie, was auch gut und wichtig ist. Aber das ist eben die unterschiedliche Ausrichtung von Unis und FHs. Und in dem Fall, weil ich auch das Thema Unternehmensgründung und Startup mitbetreue, ich habe auch in meinem Studium, in meiner Studiumszeit mal selber mitgegründet bei einem Internet-Startup. Von daher kann ich auch da aus der Praxis erzählen.
Also selber das alles durchlebt, was du quasi heute anderen vermittelst und worauf wir dann auch noch kommen. Du hast schon gesagt, also du bist nach Ulm gezogen, das heißt deine Bewerbung, du hast dich beworben dann explizit an der Hochschule und bist dann extra dafür nach Ulm gezogen, um dort dann eben diese Lehrtätigkeit zu übernehmen. So habe ich das so richtig verstanden.
Ja, genau. Das ist bei Professoren ist das ein komplizierteres Verfahren. Das nennt sich ein Berufungsverfahren und die werden ja dann auch im Normalfall, so wie es jetzt bei mir ist, nach einer kurzen Probezeit auf Lebenszeit verbeamtet. Und dementsprechend ist es ein sehr intensives Auswahlverfahren, ja.
Aber wenn man den Job mal hat, ist schon bequem, ne? Das heißt, du hast ihn im Prinzip, du bist nicht so vielleicht den Stress, den man vielleicht so als Unternehmer irgendwo hat, und auch von wegen Business geht hoch oder runter oder steht auf der Kippe, ja, dann nicht mehr ausgesetzt. Du hast einen Lehrbetrieb, der eigentlich definiert ist und nicht vergleichbar, sagen wir mal, den Risiken unterworfen einer Industrie, oder?
Das ist, also zum einen ist es natürlich ein sehr sicherer Job, klar, man ist verbeamtet. Der andere Punkt ist aber, man hat sehr viel Freiheit, Sachen machen zu können. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Als Professor oder als Professorin hat man die Möglichkeit, viel zu gestalten und viel zu machen. Und da hängt es dann von einem selber ab, ja. Und es gibt Leute sicherlich, die machen sich dann viel Stress und ist auch gut so und klemmen sich hinter die Themen. Also das heißt nicht, dass es zwangsläufig stressfrei ist, aber ja. Verglichen mit dem Geschäftsführer vorher ist es schon eine andere Art und vor allem ist es eine andere Tätigkeit im Bereich der Sinnhaftigkeit jetzt für mich persönlich und das Zusammenarbeiten mit jungen Menschen und das ist einfach was mir viel Spaß macht.
Mhm. Ja, klar, das muss man natürlich auch dann mitbringen. Und das ist ja dann eine quasi per Anstellung Professur, das heißt, du hast nicht vorher eine Professur machen müssen, sondern man wird an der Hochschule dann angestellt und hat dann automatisch den Titel eines Professor auch.
Wenn
ist das so
man,
richtig, oder?
Genau, wenn man berufen wird auf diese Stelle, ja, das sind dann bestimmte Fachtermini, aber ja. Im Endeffekt, ja, man bekommt dann auch eine Ernennungsurkunde und dann ist man eben Professor. Und an der Fachhochschule gehört es im Normalfall mit dazu, dass man auch trotzdem promoviert hat. Also man hat gezeigt, dass man das wissenschaftliche Arbeiten beherrscht, man hat auch veröffentlicht in dem Bereich, aber man hat eben zusätzlich die Erfahrung aus der Praxis und das merkt man eben auch, ja, weil man dann anders einfach auch erzählen kann und berichten kann.
Ja, das heißt, diese Praxiserfahrung ist schon ein Einstellkriterium. Das heißt, jetzt jemand, der sagt, oh, ich möchte auch Professor werden, kann gut mit jungen Leuten und der hat jetzt gerade zum Beispiel ein Studium absolviert, würde das eher nicht machen können, mangels der praktischen Erfahrung, die eben dann an so einer früher hieß Fachhochschule, heute heißt Hochschule, dann doch als Voraussetzung angesehen wird.
Und mangels der Promotion, also direkt im Studium, genau.
Ja.
Kann man promovieren, man kann, aber dann muss man irgendwie ins Unternehmen gehen. Man kann auch erst ins Unternehmen gehen und dann promovieren. Also das ist so ein bisschen, da sind die Möglichkeiten offen, aber man muss beides mitbringen. Man muss sich in der Wissenschaft auskennen und man muss sich in der Praxis auskennen. Und dann hat man eine Chance.
Und muss man auch nachweisen, dass man gut im Lehrbetrieb ist? Ich meine, es gibt ja Leute, ich denke mal so an Schullehrer, nur Jahre irgendwo zurück, da gab es Mathelehrer, die waren kompetent, aber konnten ja nichts erklären. Umgekehrt gab es auch Leute, die vielleicht gut erklären konnten, aber den Background nicht so hatten. Das heißt, man muss ja auch von Lehrbetrieb dann schon auch irgendwie befähigt sein. Nicht, dass man vorne steht und sagt, irgendwie so und so ist es, aber man kann es nicht rüberbringen. Das muss man auch wahrscheinlich dann zeigen, nachweisen. Oder?
Genau, und das zeigt man auch im Rahmen des Berufungsverfahrens. Da hält man eine Lehrprobe zum Beispiel, da sitzen dann das ist dann eine recht einsame Geschichte, weil man erhält dann quasi von mehreren, von so einer ganzen Berufungskommission, von mehreren Professorinnen und Professoren, aber auch Studierendenvertretern eine Lehrprobe ab und zeigt quasi, wie man ein kompliziertes Thema vermitteln würde oder vermittelt. Und anhand von dem kann sich dann die Berufungskommission, die sich ja wie gesagt aus unterschiedlichen Vertretern zusammensetzt, sich eine Meinung bilden und dann auch das mit einfließen lassen. Mhm. Per se, man müsste jetzt nicht zwangsläufig vorher schon mal irgendwo ein Fach unterrichtet haben. Ja,
oh ja.
Also, aber es hilft natürlich, wenn man vorher bereits Kurse gemacht hat und dann auch dementsprechende Erfahrung mitbringen kann.
Okay, verstanden. Ja, kommen wir mal zur Hochschule. Die Hochschule, die Fachhochschule oder Ingenieurschule, ich glaube, unter dem Begriff ist sie noch weit in Ulm bekannt. Also wenn ich meine Mutter oder meinen Vater früher gefragt hätte, gesagt, das ist halt die Ingenieurschule. Das sind dann die ganzen Ingenieure, die dann auch hier in die Ingenieursberufe nach Ulm in die verschiedenen Firmen gehen. Das heißt, die Schule ist, die Ingenieurschule, die früher die THU heute ist, wie groß, wie viele Menschen studieren? Hast du da so ungefähr so einen Überblick? Und seit wann gibt's die überhaupt? So ein bisschen, dass man vielleicht mal gerade da einen Überblick geben.
Mhm. Ja, sehr gern. Also vielleicht, seit wann gibt's die THU? Die wurde 1960 gegründet, damals als staatliche Ingenieurschule. Und das war auch wirklich so der Fokus. Also da ging's um Maschinenbau, da ging's um Technik, Feinwerktechnik, Nachrichtentechnik und dann gab es halt das Aufkommen der Fachhochschulen und dann gab es irgendwie eine Umbenennung zur Hochschule und jetzt seit einigen Jahren gab es dann die Neubenennung zur Technischen Hochschule, um einfach diesen technischen Aspekt hervorzuheben, den die THU wirklich toll verkörpert mit vielen Laboren, mit vielen Werkstätten, mit wirklich einer sehr profunden Ausbildung. Und das sind also heute auch sehr technische Studiengänge, im Endeffekt alles. Und zwischen 3.000 und 4.000 Studierenden, je nachdem, welches Jahr man sich rausnimmt, die dort sind. Und an die, also über 100 Professoren.
Oh, Donnerwetter, das ist ja riesengroß dann. Aha. Das heißt, das von der Größe dann im Vergleich zum Beispiel zur Hochschule Neu-Ulm noch ein bisschen größer? Hast du da einen Überblick oder einen Vergleich?
Also seit ich da bin, ist mal so, mal so. Das, wie jetzt die genauen Zahlen sind, ich glaube, da kommt es dann wirklich auf ein paar Studierende an. Ja. Ich glaube, als ich kam, war die TU noch größer, dann war irgendwann mal Neu-Ulm ein paar Leute vorne dran. Mhm. Aber die Ausrichtung ist natürlich eine andere.
Ja, ja.
Also, genau, da ist der Fokus der Hochschulen heißt, unterschiedlicher.
Ihr nehmt euch nichts weg. Ich weiß aber, dass ihr im Ingenieur-, Wirtschaftsingenieurbereich ja kooperiert und da durchaus dann auch eben die Studenten an einem beziehungsweise an beiden Orten tätig sind, um dann ihr Studium abzuschließen. Also insofern, ihr seid Partner, aber nicht Konkurrenz in dem Sinne, oder? Kann man das so sehen?
Ja, genau. Zum Beispiel im Bereich Startups, in meinem Bereich mit, da kooperieren wir auch gemeinsam. Da sind wir auch mit der Hochschule Biberach zum Beispiel und der Uni zusammen in dem großen Kooperationsprojekt, da kommen wir vielleicht auch noch später drauf, um eben einfach da, also weil wir da wirklich als Partner auftreten und gemeinsam, ich sag mal, ein tolles Angebot machen wollen.
Mhm. Ja, gib mal vielleicht noch einen kurzen Überblick, jetzt haben wir schon angesprochen, dass es keine wirkliche Überlappung so gibt mit der Hochschule Neu-Ulm. Trotzdem, ihr habt auch was mit BWL, was so vielleicht typischerweise vermutet wird, an der HNU, BWL-Schwerpunkte oder die Vertiefung zu BWL. Welche, also technische Hochschule sagt schon überwiegend Ingenieursberufe, also welche Bereiche, was kann man bei euch lernen? Also ein bisschen habe ich verstanden, BWL ja wohl auch. Hast du da so ein bisschen die Fakultäten oder die Richtungen gerade parat, dass wir einfach ein bisschen mal erklären können, was ihr da ausbildet, in welchen Berufen, mit welchen Abschlüssen man da rauskommt.
Jawohl, also vielleicht mal Abschlüsse, also man kann Bachelor und Master machen und wir haben insgesamt 6 Fakultäten und es sind wirklich breit im technischen Bereich aufgestellt, also von Elektrotechnik über IT, über Digital Media, was wir haben, über Medizintechnik, Produktionstechnik, Maschinenbau, Fahrzeugtechnik. Im Endeffekt bildet die THU die Fachkräfte aus, die gerade wirklich dringend am Markt gebraucht werden, so diese typischen MINT-Fächer mit. Und ja, das ist eigentlich das Schöne, dass man dort extremst gute Chancen auf einen wirklich attraktiven Arbeitsplatz hat mit so einem Studium. Sei es jetzt Bachelor, sei es Master. Und ja, wofür braucht man eine BWL, falls das die Anschlussfrage gewesen sein sollte? Natürlich ist es wichtig, wenn man Maschinenbauer ist oder irgendwie Fahrzeugtechnikerin, dass man dann auch ein Grundverständnis davon hat, wie funktioniert ein Unternehmen, was für Bereiche gibt's dort, was ist eine Abschreibung, eine Kostenstelle, was macht man denn im Marketing und überhaupt, wie ist so ein Unternehmen mal ganz grundsätzlich aufgebaut. Das sind einfach wichtige Punkte, die jeder können muss, der in so einem Unternehmensumfeld arbeitet.
Mhm. Ja, ja. Das heißt, auf jeden Fall, auch wenn man an einer technischen Hochschule studiert, muss man gewisse Basics in Sachen BWL haben, weil ohne das auch im Business einfach nichts läuft, sagen wir es mal so.
Genau, je nach Studiengang ist es dann nochmal anders. Dann gibt es Studiengänge, die haben dann mehr Kurse. Manche haben einen BWL-Kurs, den man macht, wo man dann eine grobe Übersicht gut vermitteln kann. Aber genau, es braucht auch, ich meine, im Endeffekt arbeiten wir fast alle dann an der THU im Anschluss an das Studium in einem Unternehmen und dementsprechend muss man sich in der Welt einfach und in dem Kontext auch ein bisschen auskennen. Und das ist natürlich dann die Herausforderung, die man als Professor hat, als Professorin das möglichst interessant zu gestalten und mit Praxisbeispielen, weil die Leute ja sich nicht unbedingt dann direkt für BWL super begeistern, aber sich dann mit dem Laufe des Kurses begeistern lassen.
Mhm. Ja, wie ist das bei dir? Also du hast auf der einen Seite, wo wir noch gleich drauf nach der Musik dann zu sprechen kommen, das Startup-Sender zu betreuen, aber du machst einen ganz normalen Lehrbetrieb dann auch? Oder also was ist so letztendlich alles deine Aufgabe? Was betreust du? Was steht bei dir also quasi als Aufgaben auf der Liste?
Also als Professor habe ich als Aufgabe vor allem die Lehre und die Forschung, aber natürlich auch die akademische Selbstverwaltung. Also die Hochschulen, die verwalten sich selbst und im Rahmen dessen habe ich diese Aufgabe übernommen, das Startup Center zu leiten. Das müsste ich nicht machen, aber ich mache es sehr gern, weil es eine sehr sinnvolle Aufgabe ist und auch für mich eine schöne Erfahrung ist.
Mhm. Wie ist das, dass es dann räumlich wirklich eigene irgendein Bau oder also ist das nur eine virtuelle Geschichte oder gibt es da wirklich dann ja irgendwo einen Bau, wo steht, das ist jetzt ein Startup-Sender und da haben dann alle die damit zu tun haben, ihre Räumlichkeiten oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also da möchten wir gerne hinkommen, genau, aber nein, wir haben ja 2 Standorte der THU, wir sind am Eselsberg und am Michelsberg, sehr stadtnah Und wir haben an beiden Standorten haben wir eigene Büros und eigene Möglichkeiten, auch Räume, wo die Studierenden arbeiten können oder wo sich Gründungsteams, Startup-Teams einfinden können und arbeiten können. Und wir haben jetzt so einen kleinen Bürotrakt, wo die Mitarbeitenden im Startup-Center sind. Und organisatorisch aufgehängt sind wir beim Institut für Unternehmertum und Management. Und das ist Teil einer Fakultät. Also so läuft es dann von der Organisation her.
Du bist aber dann ausschließlich im Bereich der Prittwitzstraße im Einsatz oder auch oben auf dem Eselsberg? Oder wie ist
das? Sowohl als auch, aber ja. Ich habe mein Hauptbüro, sage ich mal, in der Prittwitzstraße. Genau, und die bin ich im Normalfall jeden Tag. Und immer wenn ich irgendwie auch mal einen Kurs habe am Eselsberg oder wir eine Veranstaltung am Eselsberg haben oder ich irgendwie sonst Gespräche habe, dann fahre ich hoch.
Oh ja, aha. Ja, der größere Teil ist auf dem Eselsberg oder ist noch...
Für mich Prittwitzstraße.
Ach so,
für
Prittwitzstraße, also rein vom Räumen.
Insgesamt ist es, glaube ich, ziemlich 50-50, wenn mich nicht alles
täuscht. Oh ja, aha. Und die Studenten pendeln dann auch öfter oder sind komplette Fakultäten dann auf dem Eselsberg und die anderen dann eben der Prittwitzstraße, das ist keine Pendelei notwendig?
Es ist ziemlich gut getrennt. Die Pendelei wird im Normalfall minimiert, aber es gibt auch manche Studiengänge, die an beiden Standorten sind oder an beiden Standorten Vorlesungen haben, aber im Normalfall ist man entweder oben oder unten.
Oh ja, alles klar. Ja, verstehe. Ja. Und in deinem Bereich jetzt, also in dem Bereich jetzt Startup Center, bist du dann der einzige Professor oder sind dann auch noch mehr bei dir im Team oder wie ist
es? Wir haben tatsächlich ein echt großes Team.
Ja.
Wir haben frühzeitig erkannt, dass wir, um auch innerhalb der THU irgendwie Reichweite zu erzeugen und einen Zugang zu den Studierenden zu haben und auch wirklich an die Rand zu kommen, wir den Zugang zu anderen Professorinnen und Professoren brauchen. Und zu unserer großen Freude ist die Unterstützung echt gut. Also wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die Gründungsbotschafter bei uns sind. So nennen wir Professorinnen und Professoren, die sich besonders engagieren im Bereich des Startup-Centers, die zum Beispiel ansprechbar sind, die als Mentore für Teams auftreten, die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Und da haben wir an jeder Fakultät mehrere Kolleginnen und Kollegen, die das übernehmen. Und ja, da bin ich zum Glück nicht der Einzige.
Schön. Du hast gemerkt, wir haben schon ein bisschen über die Viertelstunde gesprochen. Das hat einen Hintergrund, dass ich mir gerade deine Wunschmusik noch vom einen auf den anderen Rechner hier rüber gezaubert habe und jetzt hoffe, dass deine Wunschmusik auch läuft. Du hast dir Frank Turner gewünscht. Da gibt es doch eine Story dazu. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich hatte mir, genau, vielleicht muss ich kurz erklären, ich habe mir ganz, ganz viele Musikstücke gewünscht und dann am Ende muss ich mich dann für wenige entscheiden und habe die genommen, die relativ kurz waren und die ich trotzdem sehr gern habe. Frank Turner ist ein Musiker, den ich tatsächlich cool finde, wo ich auch schon auf einem Konzert von dem war. Und er hat da ein eher sanfteres Lied über sich und seine Freunde geschrieben, was sie für unterschiedliche Wege machen. Und das finde ich ist ganz nett.
Steffen Zellwein, gibt es denn einen Startup-Sender? Hast du das jetzt quasi initiiert, ins Leben gerufen oder gab es das auch schon vor deiner Zeit? Gib uns da ein bisschen Einblick, seit wann gibt es das und wie kann man dazu an der Technischen Hochschule ein solches Center zu etablieren?
Also das Startup-Center gibt es seit 2020 bei uns an der Hochschule und Hintergrund ist, dass ein Projekt mit Bundesmitteln, das sogenannte Exist-Potenziale-Projekt, gewonnen wurde von der Hochschule, zusammen in Verbund mit den schon vorhin drei angesprochenen Hochschulen.
Ja.
Und im Zuge dessen kamen Gelder an die Hochschule für Mitarbeiterstellen unter anderem und man hatte die Möglichkeit, dieses Startup-Center aufzubauen. Und das hat sich super gut überschnitten mit meiner Berufung und mit meinem Hintergrund, sodass das eine Aufgabe war, die ich sehr gerne angenommen habe. In einem Team zusammen mit anderen Professorinnen und Professoren, also der Professorin Marianne von Schwerin und dem Herr Professor Thomas Walter. Zusammen haben wir das dann an der Hochschule aufgebaut und haben jetzt sehr motivierte und engagierte Mitarbeitende, wo wir ein gewisses Programm umsetzen.
Ja, du bist auf jeden Fall derjenige, der dann bestimmt, wo es lang geht. Du hast es mehr oder weniger dann in seiner Form dann so eben ausgestaltet, wie es dann heute ist. Also da steckt ganz viel Steffen Reich dahinter, würde ich sagen.
Ja, es ist schon eine Teamleistung, auf jeden Fall. Und da hat jeder seinen Anteil dran. Und ich könnte es auch alleine in der Form niemals machen. Sondern das ist wirklich was, ich war ja auch neu, ich kannte die Hochschule nicht gut, also da haben sich altes und neues Wissen ganz gut befruchtet gegenseitig.
Okay. Ja, jetzt haben wir ein paar Mal den Begriff schon in den Mund genommen. Startup. Jetzt lass uns mal ein bisschen da reden über den Begriff Startup. Also ich glaube, der Begriff ist zumindest einer, der nicht ganz so, denkt so nicht 30, 40 Jahre. Man verbindet sicherlich damit was, aber lass uns mal definieren, was genau ist ein Startup überhaupt? Wer hat den Begriff vielleicht erfunden? Ist das jetzt aus der Theorie irgendwo erwachsen oder irgendwo, ich meine, da gibt es Leute, die mal irgendwo in einer kleinen Garage angefangen, große Computerfirmen in den USA, ich will keine Namen nennen, die man vielleicht als Startup mal bezeichnen hätte können. Lass uns mal definieren, was ist ein Startup?
Sehr gerne. Zum einen, es ist natürlich ein englischer Begriff, den es noch nicht so lange gibt. Ja. Und Startup an sich ist eigentlich ein Projekt, das gegründet hat. Also ein Startup ist ein Unternehmen, das eine neue Geschäftsidee verfolgt und die umsetzt. Vielleicht auf die Art und Weise. Und davor, wenn man so möchte, wenn man also sich zusammentrifft und eine Gründungsidee hat und schon an der arbeitet, dann gibt es so manchmal die Unterscheidung, dann ist es ein Startup-Projekt. Und das kann man aus meiner Sicht so schon sagen. Jetzt ist es natürlich alles kein deutscher Begriff. Wir haben im Deutschen andere Begriffe, wie zum Beispiel die Unternehmensgründung oder aber der schöne alte Begriff eigentlich Unternehmertum, der natürlich deutlich mehr umfasst, zum Beispiel auch die erfolgreichen Familienunternehmen, die wir zum Beispiel sehr häufig in Deutschland haben und also wirklich eine unternehmerische Tätigkeit umfasst, damit aber auch eben Startups umfasst.
Mhm. Das heißt, von der Faktenlage gibt es sowas schon immer eigentlich oder viel länger, dass irgendjemand eine tolle Idee hat, irgendjemand vielleicht einen Ingenieursleistung hat und irgendwo einfach erfunden hat, ein Patent irgendwo hat und das gerne auf den Markt bringen würde, eine Nische erkannt hat und nun beginnt quasi eine Firma zu gründen. Also das könnte vom Konzept, vom Gedanken ja schon immer eigentlich Bestand haben.
Das hat auch schon immer Bestand. Jedes Unternehmen, das es gibt und es existiert, das muss irgendwann mal ja angefangen haben. Das heißt, im Endeffekt hat jedes Unternehmen mal als Startup angefangen und deswegen ist das Thema Startups auch so wichtig, weil wir eben auch in Zukunft neue Unternehmen brauchen in Deutschland. Und zum Beispiel SAP ist ja ein noch relativ bekanntes Unternehmen, das es jetzt noch nicht so ewig lange gibt, aber mit eins der wichtigsten Unternehmen in Deutschland bereits ist. Ja, und
also eine Ingenieursleistung muss auf jeden Fall irgendwie mit im Boot sein, weil ich sag mal, ein Unternehmen zu gründen, beispielsweise jetzt ein Handwerker, der jetzt seinen Meisterbrief gemacht hat und die Idee hat, jetzt halt eine eigene Firma zu gründen, würde wahrscheinlich nicht vom Startup reden, der macht halt seinen Handwerksbetrieb als Schreiner vielleicht, das will ich hier gar nicht abwerten, oder als Installateur, aber da würde man jetzt nicht vom Startup reden, denke ich. Ne? Da, also muss schon irgendwas Innovatives, ein neues Produkt für den Markt.
Genau. Du hattest zwar Ingenieurs, spezifisch ist es nicht, aber ein Startup ist im Normalfall innovativ und ein Startup ist im Normalfall auch dazu gedacht, dass es wirklich groß wird und man nennt es dann skaliert. Also es hat einen klaren Plan, groß zu werden und einiges zu umfassen.
Mhm. Muss ein Patent im Sinne von, ich habe was echt Neues dabei sein oder kann auch sein, viele andere machen es auch.
Gar nicht, zum Beispiel.
Im Sinne von, jetzt springen alle auf KI und jeder, der baut jetzt irgendwo vielleicht eine geniale Applikation, die irgendwo aus dem KI-Bereich kommt, muss sagen, hey, das machen gerade viele, aber das könnte jetzt vielleicht zum Beispiel auch ein Thema oder eine Geschäftsidee sein für Startups, weil es gerade ihnen ist. Also es muss nicht wirklich was total Neues sein, oder?
Es muss überhaupt nichts brutal Neues sein. Es kann sich auch um ganz einfache, banale Dinge drehen. Es kann auch einfach nur ein kleines Produkt sein, wo man denkt, hey, warum gibt's denn das noch nicht? Oder ein Service, eine Dienstleistung, wo man sagt, das wäre es doch schön, wenn es das gäbe. Und was wir auch vermitteln wollen, ist tatsächlich, dass es gar nicht so schwer ist, so eine Idee zu finden oder zu haben und dann tatsächlich sich an die Umsetzung macht. Denn das ist quasi der Grund Nummer eins, warum so ein Startup scheitert, dass man es gar nicht erst probiert, wenn man das so formulieren mag. Ja? Also wir kennen das vielleicht hat jeder von uns irgendwie so ein paar Ideen, wo man denkt, warum gibt's das eigentlich nicht? Mhm. Und so haben ganz, ganz viele Menschen diese Idee. Und ja, dann kommt es halt darauf an, wer setzt es um. Und oft ist es so, das hat einfach noch niemand umgesetzt und es hat vielleicht auch noch niemand probiert und vielleicht noch nicht mit der nötigen Ausdauer und dann kann man da gut ansetzen.
Ja, das heißt, man muss auf jeden Fall sich trauen, man muss eine Idee haben, einen gewissen Ehrgeiz und wahrscheinlich eben auch die entsprechenden Partner, weil gerade wenn man jetzt auf dem Bereich des Ingenieurwesens, Patentes, wir haben es vorher gesagt, brauche ich auch einen BWL-Hintergrund, brauche ich vielleicht jemanden, der Finanzierung kann, der ein bisschen Bescheid weiß. Das heißt, was ich hinaus will, wahrscheinlich ein Startup wird immer ein kleines Team sein, werden wahrscheinlich nicht bloß einzelne Menschen sein, sondern immer ein paar miteinander, oder?
Also Das ist der Normalfall. Und die Teams sind im Normalfall auch erfolgreicher. Einzelpersonen sind, und da gibt es tatsächlich Studien dazu, leider nicht so erfolgreich wie Teams. Es gibt jetzt aber keinen Muss bei der ganzen Geschichte. Also man muss nicht irgendwie ein Team haben, man muss nicht unbedingt eine Unterstützung haben, damit es funktioniert. Es kann auch alles so gehen. Also das ist eine sehr, sehr freie Welt, in der sich so ein Startup bewegt. Und man hat rausgefunden, was hilft Startups und wann steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit, mit welchen Methoden und worauf sollte man im Vorfeld achten. Aber das ist alles quasi Add-on oder was zusätzlich, was man machen kann. Und es ist kein Muss. Und genauso gibt's, und das sind eben dann auch Inhalte, die wir vermitteln. Also zum Beispiel, dass man sich frühzeitig damit auseinandersetzt, wer ist denn eigentlich wirklich die Zielperson, die das Produkt kaufen soll? Passt es für die? Ist der Markt groß genug, dass es sich rentiert, überhaupt das herzustellen? Und wie könnte man das machen? Also zum Beispiel sehr schnellen Prototypen zu entwickeln, ist eine wichtige Sache. Und unbedingt vorher Gedanken zu machen, an welchen Markt möchte ich das geben, wen möchte ich es verkaufen und sowas.
Da kommt so indirekt schon der Begriff Geschäftsplan irgendwo zum Tragen.
Genau.
Dann auch ein Zeitplan, einen Ressourcenplan, natürlich eine komplexe Beschreibung des Technischen liefern muss. Also das ist dann Bestandteil, dass ich einen Startup definiere und dann eben einen Geschäftsplan mache und den irgendwo auch vorlegen muss, um vielleicht dann auch von der Finanzierungsseite her die Mittel zu bekommen, die ich vielleicht brauche, weil ich die Eigenmittel vielleicht gar nicht habe.
Genau, es gibt unterschiedlichste Finanzierungsmöglichkeiten, genau. Mhm. Und je nachdem sind es unterschiedliche Voraussetzungen. Aber das Schöne ist, es ist halt ein Dschungel, muss man schon sagen, am Anfang und vielleicht, wenn man sich nicht damit auskennt, auch ein bisschen abschreckend. Aber das Schöne ist, dass die Unterstützung tatsächlich sehr gut und sehr stark ist in den Bereichen. Also jetzt, das sind auch nicht nur wir als Startup Center, die zum Beispiel unterstützen. Es gibt auch hier die zum Beispiel das Gründungsnetzwerk und die TFU, die da mit unterstützen. Es gibt die IHK, die Beratung anbieten. Also da gibt's an vielen Stellen hier regional, aber auch überregional Unterstützungsmöglichkeiten, die anderen helfen, um das so einfach wie möglich zu machen und tatsächlich zum Erfolg zu führen.
Oh ja, ja. Mhm. Das heißt, du bist dann wahrscheinlich auch mit den von dir genannten Institutionen irgendwo auch, also IHK beispielsweise und Technologiefabrik, dann auch immer in Kontakt. Ihr seid auch miteinander dann verbunden, oder?
Genau. Wir haben hier ein echt gutes Netzwerk in der Region. Das hilft extrem und man kennt die Akteure und ja, das macht auch tatsächlich Spaß, in dem Netzwerk zu arbeiten. Und es war auch für mich persönlich sehr schön, als ich hier angefangen habe in Ulm, war gerade Corona und dann hatte ich nicht nur die Vorlesungen, die man dann irgendwie macht und online, sondern man hat dann auch neue Leute kennenlernen können über dieses Netzwerk. Und das war eine ganz schöne Sache.
Mhm. Das heißt, in der Corona-Zeit ist durchaus auch was vorangegangen. Also nicht nur, dass alles geblockt und gestoppt hat, sondern da war tatsächlich auch für dich Gestaltungsmöglichkeit. Habe ich das so richtig rausgelesen?
Ja, genau. Also das war klar, dann natürlich alles online und per Videokonferenzen. Und wir hatten aber diesen Projektstart auch des Startup Centers, aber auch dieses Verbundprojekt des Startup Süd, wo das TU Startup Center ein Teil davon ist, im Corona-Zeitraum. Und dann hat man eben halt online angefangen, sich zu treffen. Und das erste Mal persönlich hat man sich dann ein Dreivierteljahr nach Beginn des Projektes gesehen, obwohl man nur ein paar Kilometer auseinander lebt.
Das ist auch lustig, ne? Ganz anders. Aber im Prinzip natürlich auch dieses Online-Thema auch ein innovativer Aspekt, ne? Dass du im Prinzip nicht mehr bloß aufeinander irgendwie sitzt und debattierst, wieder auseinanderläufst, sondern dass du einfach dich mal geschwind online zusammenschaltest. Das hat ja auch schon in Bezug auf Flexibilität etwas gebracht, dass ich quasi sogar, wenn ich unterwegs bin, sich öfter morgens in der Straßenbahn, dass Leute schon irgendwo an ihrem Handy sitzen und schon irgendwo in der Konferenz sogar mitsprechen. Also Ohrstöpsel drin, dass man natürlich da auch schneller und flexibler vielleicht sogar ist, auch wenn es nicht gerade toll ist, weil man dann quasi always present und ohne dann im Betrieb zu sein, auch schon wieder auf beruflicher Ebene unterwegs ist. Aber natürlich, das ist auch ein innovativer Aspekt, trotzdem technisch gesehen.
Total. Und auch dieser Übergang bei vielen arbeiten Menschen ins Homeoffice beispielsweise. Und zwar auch in der Form natürlich dann eine Erfahrung, die man dann zum Teil machen musste, aber die auch wirklich sich zum Glück ein bisschen übertragen hat, sodass viele Unternehmen das weiterführen. Und es ist beides sinnvoll. Die Arbeit im Büro ist wichtig, aber auch wenn man zu Hause arbeiten kann, hilft das auch sehr viel und die gesunde Mischung ist glaube ich, ist das, was einen da weiterbringt.
Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir mal ein bisschen, wie das so geht, wer mit welchen Voraussetzungen zu dir kommt oder wie das dann geht, wie man dann im Prinzip vielleicht seinen Geschäftsplan bei wem präsentieren muss, wer dann sagt, go, nehmen wir oder nehmen wir nicht. Einfach, dass man ein bisschen Verständnis hat. Und auch, was mich interessieren täte, sind es dann nur wirklich Studenten der Hochschule oder sind es vielleicht auch Leute, die im Umfeld irgendwo, Freunde zum Beispiel, Bekannte mitwirken. Erzähl uns einfach ein bisschen, wie so dein tagtäglicher, ja, die Begegnung mit den Studenten, mit dem Ablauf des Projektes, der einzelnen Projekte, der Geschäftsideen, der Startups denn so vor sich gehen.
Ja, sehr gerne. Also mal ganz grundsätzlich, es darf an der TU jeder zu uns kommen, also egal ob Studierende oder Mitarbeitende oder auch Dozenten, Lernende, alle sind willkommen. Und selbst wenn man Alumni ist, darf man natürlich auch gerne kommen und bekommt dann bei uns in Anführungsstrichen die Beratung. Aber vielleicht fange ich noch eine Ecke früher an. Viele Studierende wissen gar nicht so recht, dass es die Möglichkeit auch gibt, am Ende des Studiums oder während des Studiums in einem eigenen Startup zu arbeiten. Also das ist oft was, diese Erfahrung der Unternehmensgründung, das hat man meistens nicht so auf dem Schirm, aber man denkt schon häufig dran, okay, ich steige bei einem Unternehmen ein, hat vielleicht schon ein Konkretes im Auge oder eine Industrie oder eine Branche, wo man sagt, okay, das fände ich spannend, aber auf die Idee zu kommen, dass man tatsächlich selber gründen könnte und welche Unterstützung das gibt und wie cool das ist, und da kommt tatsächlich, da kommt man nicht so schnell drauf. Das heißt, eine unserer, ich nenne es immer so die drei Säulen, auf die wir das Startup Center gebaut haben, ist tatsächlich das Thema erstmal zu motivieren. Ja, das heißt zu sagen, hey, ihr könnt euch auch selbstständig machen. Das ist eine schöne Möglichkeit und ihr lernt in jedem Fall, ob das jetzt ein Erfolg wird oder nicht. Es bringt euch in eurer persönlichen Weiterentwicklung extrem viel und jetzt im Studium ist der beste Zeitpunkt dafür, so eine Unternehmensgründung zu machen.
Ja.
Und die zweite Säule ist dann, also das erreichen wir dann zum Beispiel durch verschiedene Veranstaltungen, wie dass wir Gründerinnen und Gründer einladen und die interviewen oder dass wir so ein den Technikon nennen, was ein Nachmittag, wo die Studierenden zusammen Ideen entwerfen und bereits an Ideen bauen oder eine Gründerfahrt, die wir einmal im Jahr anbieten nach Berlin, wo Leute, die interessiert sind, mitfahren können, wo wir dann uns Startups anschauen dort. Und genau, die zweite Säule ist dann das Thema Qualifikation. Da geht es dann wirklich darum, dass wir die Sachen mitgeben, die man braucht, um oder die man aus unserer Sicht braucht, um so ein Startup wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich durchführen zu können. Da geht es dann darum, dass man in Kursen zum Beispiel lernt, wie man so eine Geschäftsidee aufbaut, was die beinhaltet, die zu einem Geschäftsmodell weiterentwickelt, wie man sich den Markt anschaut, welche Werkzeuge man da nutzen kann, um tatsächlich das Gute herauszuarbeiten und so einen Businessplan dann zum Beispiel am Ende zu schreiben. Das heißt, da geht es dann wirklich um das, mit welchen Methoden kann man das gut machen. Also das erste ist die Motivation, das zweite ist die Qualifikation und das dritte ist dann wirklich die konkrete Unterstützung in welcher Form auch immer, sei es durch Beratungsgespräche, sei es durch die zur Verfügung stellen von Arbeitsräumen oder von Labor, von Maschinen. Wir haben auch ein Budget, mit dem wir bei uns an der, also dank der verfassten Studierendenschaft, mit denen wir Studierende mit Startup-Ideen unterstützen können. Das heißt, das ist dann so das Letzte, dass wir wirklich versuchen, die mit unserer ganzen mit Macht, allem, was in unserer Macht steht, im Endeffekt zu unterstützen und auch mit dem Netzwerk, das wir im Hintergrund haben. Das heißt, zu den Expertinnen und Experten innerhalb der Professorinnen und Professoren oder der Gründungsnetzwerke hier und den Leuten, die wir kennen und vielleicht auch irgendwie Business Angels, also Leute, die frühzeitig mit Geld einsteigen können und ganz besonders auch Zugang zu Förderungen. Und da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Es gibt ein ganz tolles Förderprogramm vom Bund, das Exist-Programm, da wird ein junges Team gefördert für ein Jahr lang. Die kriegen quasi wie eine Art Gehalt, wo sie jeden Monat Geld bekommen und zusätzlich Geld für zum Beispiel Patentanmeldungen und Beratungskosten bei Steuerberatern oder Rechtsanwälten. Und das ist ein super Programm, da beneiden uns auch andere Länder drüber, weil das kriegt das Team, ohne dass es dafür irgendwelche Anteile hergeben muss. Und das ist also wirklich was Tolles. Ja, wo wir gerne bei der Antragstellung unterstützen und auch jetzt der letzte erst ein Team erfolgreich durchgebracht haben.
Eine Frage, die sich genau. hier gerade so auftut, Steffen, ist nämlich die Frage nach der Laufzeit. Die Studenten bei euch sind ja so etwa 4 Jahre bei euch. Das heißt aber, dass ja wahrscheinlich in der Zeit dann auch dieses Startup entstehen muss. Wahrscheinlich kommt aber umgekehrt auch kein Student, der gerade frisch angefangen hat mit der Idee, sondern jemand, der dann vielleicht schon ein Jahr oder zwei vielleicht sogar studiert hat. Das heißt, wie ist denn das? So ein Startup-Projekt ist dann terminiert auf die Zeit, die der studiert, oder könnte es sein, dass man das Projekt, das man anfängt in der Studienzeit dann mit rausnimmt und dann außerhalb vielleicht der Betreuung, der engen Betreuung durch die THU oder durch dich und entsprechend drumherum mit Beteiligte weiterführt? Oder ist es dann, der ist jetzt draußen, der hat seinen Job, der hat oder beziehungsweise hat seinen Abschluss und irgendwo einen Job, ist es dann beendet? Oder wie ist das?
Nee, die Betreuung, die kann weitergehen. Also wir betreuen sehr gerne weiter. Vor allem, man darf zu jedem Stadium im Studium zu uns kommen. Also sei es auch Erstsemester, können zu uns kommen, auch ältere Semester. Ja. Der Punkt ist, dass das natürlich eine gewisse Zeit braucht, häufig bis so eine Idee in einem reift und auch der Entschluss vielleicht wirklich was zu gründen. Also oft ist es so, die kommen im ersten oder zweiten Semester mit uns in Kontakt und dann kommen sie irgendwann ein Jahr später und sagen, hier, jetzt die Idee, die würde ich gerne machen, oder melden sich für Kurse bei uns an, Praxis der Unternehmensgründung oder die Gründergarage oder den Kurs Entrepreneurship, wo sie dann weiter an ihren Ideen arbeiten können. Und was wir sehr gerne ermöglichen, wenn wir die Studierenden schon vorher kennen, ist, dass die auch ihre Abschlussarbeit, wenn das auch mit ihrem Studiengang zu tun hat, über ihre eigene Startup-Idee schreiben und im Zuge dessen zum Beispiel so einen Exist-Antrag stellen, der dann im besten Fall genehmigt wird, sodass sie direkt, wenn sie fertig sind mit dem Studium, mit dem Exist-Programm starten können. Und dann haben sie ein Jahr lang, wo sie gefahrlos ihre Idee probieren können. Mhm. Und das ist ein super, das wäre so ein super Prozess, den ein paar hinkriegen.
Ein Begriff, den wir schon genannt haben, Intrapreneurship. Ich weiß, weil ich selber mal in einem Unternehmen beteiligt war, müssen wir vielleicht auch noch erklären, was Intrapreneuring in Bezug auf Startup vielleicht bedeutet oder was der Begriff bedeutet.
Genau, jetzt müssen wir kurz unterscheiden. Entrepreneurship ist quasi das deutsche Unternehmertum, nur auf Englisch, mit E, und Intrapreneur ist das innerhalb des Unternehmens, dass man sagt, man gibt Mitarbeitenden mehr Gestaltungsmöglichkeiten und mehr Verantwortung, aber auch mehr Information und mehr Beteiligung, dass sie quasi wie ein Unternehmer, eine Unternehmerin im Unternehmen agieren. Also das heißt im Endeffekt, die sehr eigenverantwortliche Arbeit eines Mitarbeitenden im Unternehmen wie ein eigener Unternehmer. Ja, also frei, selbstbestimmt, aber auch Verantwortung übernehmen, das große Ganze im Blick habend. Mhm. Was ich einen sehr schönen Ansatz finde. Also ich finde, das ist was, das motiviert Menschen tatsächlich, denn es geht auch um das Thema Wertschätzung und Transparenz und Weiterentwicklungsmöglichkeit und
Ich weiß nicht, ob es heute noch ein Unternehmen so gängig ist. Also ich hatte bei uns im Unternehmen die Chance, da auch mal mitzuwirken und kann bestätigen, da konnten sich dann auch im Prinzip Leute mit Geschäftsidee melden, haben gewisse Ressourcen intern bekommen, auch Mittel, also im Sinne finanziell, und konnten dann mit ihrem Projekt versuchen, an den Markt zu gehen und damit auch letztendlich für die Firma neue Märkte, neue Technologien zu erschließen. Und das war im Endeffekt schon, würde ich sagen, eine Erfolgsnummer. Also
es ist für Unternehmen aus meiner Sicht wahnsinnig wichtig, was in dem Bereich zu tun, weil die Welt voll ist von Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell irgendwann überholt bekommen haben, sage ich mal, von einem Startup oder von irgendeinem anderen Unternehmen und dann aufgehört haben, wirklich in der Form zu existieren. Also ganz besonders hier irgendwie Kodak mit Fotos, das ist immer so ein Beispiel, das jetzt schon eine Zeit lang her ist. Aber es ist also wichtig für ein Unternehmen auch zu schauen, außerhalb des typischen Geschäftsmodells, wie kann ich mein Geschäftsmodell verbessern, wie kann ich Geschäftsmodell-Innovation betreiben und darüber hinaus, was könnte denn in meiner Branche sich tun und welche Entwicklungen vielleicht, die an mir vorbeilaufen. Also das Thema Unternehmertum im Sinne von Startups sollten Unternehmen unbedingt auf dem Schirm behalten. Ich weiß, dass es für den typischen Mittelständler eine manchmal unbeliebte Aufgabe ist, aber es gibt Unternehmen in der Region, die das wirklich hervorragend machen, die eigene Startup-Abteilung sozusagen haben und quasi in der Hinsicht viel investieren und schauen, dass wir wirklich auf Höhe der Zeit sind.
So, Positivity kommt so ein bisschen rüber bei dem Titel. Wir sprechen heute über Startups mit Professor Dr. Steffen Reich. Steffen, du wolltest, glaube ich, noch ein bisschen was dazu erklären, zu dem Titel, was auch dahinter steckt, weil ich gerade schon Positivity sage.
Ja, im Endeffekt geht es ja darum, die positiven Dinge des Lebens zu sehen. Ja. Und auf Startups übertragen können wir jetzt tatsächlich sagen, selbst wenn ein Startup scheitert, nimmt man viel Positives mit. Also gerade auch, wenn man das zum Beispiel während der Studiumszeit macht oder kurz nach dem Studium, was man an Erfahrungen gewinnt, ist einfach wirklich unbezahlbar. Und ich kann selber sagen, weil ich das Startup, bei dem ich damals tätig gewesen war, das war mal kurzzeitig deutschlandweit führend im Bereich des Musikstreamings. Simfa hieß es. Und auch das gibt's heute nicht mehr. Aber auch für mich in der Zeit, in der ich das im Studium gemacht habe, bevor ich dann zur Promotion ausgestiegen bin, war das mega lehrreich und eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Also es ist auch das, was man zeigt, wenn man sowas macht, dass man eben genau über den Tellerrand blickt, dass man sich engagiert, dass man sich traut, Dinge in die Hand zu nehmen. Und selbst wenn man dann, ich sag mal, auf die Schnauze fällt, ist es nicht wirklich nur auf die Schnauze fallen, sondern ganz im Gegenteil, man hat was gewagt und allein das verdient Anerkennung. Und das verdient tatsächlich und man erhält auch diese Anerkennung, auch im Gespräch mit Unternehmen. Die sagen dann, hey, cool, Sie haben mal versucht, ein Startup zu gründen, was ist denn aus dem geworden? Und wenn man dann sagt, ja, es war eine super Idee, aber daran ist es gescheitert, hat da jeder Verständnis und es ist was Positives, was Bereicherndes.
Die Vernetzung, die Kontakte, die man gewonnen hat, die Erfahrungen, die man gewonnen hat, kann man ja auch vielleicht ein künftiges Projekt mit einbringen oder zumindest in irgendeiner Weise nutzbar machen. Das heißt, das ist nicht alles dann verloren, nur weil die Geschäftsidee vielleicht nicht funktioniert hat.
Total. Und die meisten Leute, die ich kenne, die erfolglos gegründet haben, die haben dann weiter gegründet und die sind dann irgendwann mal erfolgreich gewesen. Und es besteht ja immer die Gefahr, dass es dann auch tatsächlich klappt und man dann wirklich erfolgreiche Unternehmer, eine erfolgreiche Unternehmerin ist. Und das ist dann schon ziemlich cool. Also so Leute laden wir auch gerne an die Hochschule ein, die dann halt echt sagen, okay, wie hat sich's entwickelt und worauf blicken die zurück? Und das ist klasse. Und das ist schon was, das macht einen stolz.
Vielleicht noch so eine kurze Frage, um sowas zu machen. Was muss man mitbringen? Sehr viel wahrscheinlich Eigenständigkeit, sehr viel auch Bereitschaft, Zeit zu investieren und eben gewisse Kreativität und wahrscheinlich dann ja auch die Befähigung betriebswirtschaftlich, technisch zu dem multifunktional ein bisschen Befähigung zu haben, oder?
Das ist der optimale Start, also, sowas ist ganz gut, wenn man Mut, Entschlossenheit hat, das erstmal anzufangen und vor allem, klar, man muss Zeit mitbringen, das kostet Zeit und man muss wirklich sich mit dahinter klemmen, aber das macht man dann meistens auch gerne. Also wenn man dann so eine Idee hat und man gibt dem eine Chance, dann hängt man sich rein und man trifft immer wieder auf Hindernisse, die beseitigt man und dann gibt's neue und man kommt aber auf dem Weg ständig voran. Und selbst wenn es mal komplettes Geschäftsmodell durcheinander schmeißt, heißt es nicht, dass es das Ende ist. Oft wird so ein Geschäftsmodell wirklich deutlich überarbeitet, bis man dann irgendwann ein Startup hat, das sich bewegt.
Wie plant man, beziehungsweise wie sind vielleicht auch die Kontrollstufen? Ich meine, da gibt es ja, glaube ich, immer einen Meilensteinplan, den man sich setzt oder den man auch definieren kann und daraus wiederum dann eben auch vielleicht zu bestimmten Zeiten gegebenenfalls entscheiden, nee, funktioniert nicht, wir machen Rückzieher oder wir ändern unseren Plan. Also da gibt es sicherlich auch ein Optimum, das hier wahrscheinlich aber auch lehrt, oder?
Ja, Meilensteine sind wiederum echt abhängig von der Art des Startups und wie es aussieht und welche Branche das ist, aber wichtig ist, so früh wie möglich die Erfolgswahrscheinlichkeit abzuschätzen. Also zu schauen, was für einen Preis kann ich denn mit dem Produkt zum Beispiel überhaupt im Markt erzielen? Ist der Markt relevant? Ist der groß genug? Kann ich überhaupt wirtschaftlich erfolgreich sein? Ist es ein Produkt, das im Markt angenommen wird? Und dann tatsächlich so schnell wie geht, einen Prototypen zu entwickeln, den zu testen, direkt am Kunden, einen schnellen Markteinstieg, das ist der beste Beweis, dass es klappt. Und alles andere kommt dann hinterher. Hauptsache, man bringt's voran und zieht zum Ziel sozusagen.
Jetzt lass uns doch vielleicht, wenn du ein paar nennen kannst, auch mal ein paar Leuchtturmprojekte sagen, glaube ich, immer, oder ein paar Highlights auch aus deinem Umfeld erzählen, was so an Ideen bei euch eingebracht wurde, sprich, was für Startup-Themen denn bei euch gerade im Laufen sind oder vielleicht auch schon abgeschlossen sind, schon vielleicht die Startup-Phase verlassen haben, schon in ein komplettes, richtiges, ja, ein etabliertes Unternehmen irgendwo überzugehen.
Oh je, ja gerne. Also da gibt's recht viele, auch natürlich in der Geschichte der Technischen Hochschule. Jetzt vor ein paar Wochen hatten wir erst jemanden zum Gespräch abends, da waren dann 60 Studierende da und wir hatten uns angeschaut und gesprochen und das ist jemand, der hier eine Firma gegründet hat in Ulm, die jetzt echt groß geworden ist und die eine Software baut, die in jedem fast jedem größeren Unternehmen zur CAD-Programmierung eingesetzt wird. Mhm. Und weltweit. Und es ist schon echt was Besonderes. Die wurde vor 40 Jahren gegründet, die Firma. Dann gibt es auch die Firmen, die dann vor 20 Jahren gegründet werden. Zum Beispiel, da fallen mir wie zur Batterietechnik ein. Und ganz aktuell haben wir wirklich super spannende Themen, die über unterschiedlichste Felder gehen. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel eine Infusionspumpe, ja, auch solche Bereiche, die besondere Eigenschaften hat, dass sie zum Beispiel gut im Rettungsdienst verwendet werden kann. Wir haben Sitzkissen, die automatisch, wenn man sitzt zum Beispiel, die Position für den Rücken melden und dann sagen, sitzt mal gut, sitzt mal schlecht, muss man das irgendwie verändern. Also das sind Themen, aber auch es gibt eine recht große Bandbreite an Themen, an denen die Studierenden gerade dran sind. Das ist insgesamt ein sehr spannendes Feld.
Mhm. Gibt es das irgendwo auf der Website irgendwie auch nachzulesen? Also gerade, wenn man sich jetzt auch informieren will oder Interesse hat, sowieso an einem Studium bei euch, an einer technischen Hochschule, wo kann man ein bisschen lesen und insbesondere dann eben auch über das Startup Center?
Also da ist natürlich die Homepage der Uni, thu.de und dann, wenn man mag, noch /Startup. Dann hat man direkt den Zugriff auf die Startup Center Seite. Aber ansonsten sind wir auch als Startup Süd aktiv, zum Beispiel auf Instagram und auch bei der THU. Ich glaube, das ist eher was, wo die jungen Menschen heutzutage sind. Und da kann man sich gut informieren und ja.
Mhm. Ja, und gegebenenfalls kann man auch mal vorbeischauen oder einfach mal bei euch ja reinschnuppern, wenn man sich dafür interessiert.
Total, wir hatten die Schnuppervorlesungen jetzt. Da waren im Endeffekt sehr, sehr viele Vorlesungen frei für Besuche, wo man sich einfach reinsetzen konnte und dann irgendwie mithört. Ich glaube, das war jetzt erst vor 2 Wochen, wenn mich nicht alles täuscht oder so. Und man kann aber auch insgesamt, ich glaube, wenn man jemanden anschreibt, einen Professor, eine Professorin, dann sagt da niemand nein, wenn sich da jemand mal reinsetzen will. Mhm. Und ja, mal den Campus anschauen auf Michelsberg, das ist sehr stadtnah, man ist wirklich ein paar Minuten hingelaufen. Und das auch, ansonsten gibt's Videos, gibt's Infomaterial auf der Homepage, wir sind auf Messen aktiv, also da kann man sich wirklich gut informieren. Und was ich halt echt immer nur herausstellen kann und was wirklich auch ein besonderes Feature an der THU ist, es sind halt wahnsinnig gefragte Studiengänge. Also das ist wirklich so, die Absolventen bei uns, die haben im Normalfall echt keine Job-Suchschwierigkeiten. Die haben alle hochbezahlten, wirklich gut bezahlte, also die haben es auf jeden Fall gut, diese MINT-Berufe, die sind gefragt.
Mhm. Schön. Steffen, ich glaube, wir haben in der Zeit, in der knappen Stunde doch jetzt einiges erfahren, viel Interessantes und gegebenenfalls, Sie haben gesagt, kann man auf der Website gucken oder euch kontaktieren, wenn man da Näheres wissen will. Ansonsten würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, Steffen, dass du heute da gewesen bist und eine Stunde uns berichtet hast und Fortsetzung gegebener Zeit natürlich gerne.
Ja, sehr gerne. Auch von meiner Seite, mir hat es echt Spaß gemacht. Vielen Dank. Ich kann nur noch mitgeben, immer Mut und mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und vielleicht, wenn man Interesse hat, Startups, die Gründungsmöglichkeiten, das Netzwerk besteht. Viel Erfolg und ja, schön, dass Sie dabei waren.
Mhm. Mein Name ist Michael Trost, an Moderation heute Nachmittag. Du sagst nochmal ganz kurz, wer war da?
Steffen Reik war da von der Technischen Hochschule in Ulm.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute an der Plattform. Wir sagen gemeinsam Tschüss
und ciao.
Bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.